Kontinent, das europäische Magazin mit Peter Weizmann.
Auf SR2 Kulturradio Antenne Saar und im Podcast herzlich willkommen. Bevor wir gleich nach Paris auf die Olympischen Spiele und auf eine ganz besonders reizvolle Joggingstrecke in Athen schauen, berichten wir jetzt erstmal über eine der Kriegsfolgen in der Ukraine. Militärisch ist die Lage dort seit Wochen ja sehr kritisch für die Landesverteidiger. Die russischen Invasoren rücken an mehreren Frontabschnitten langsam, aber kontinuierlich vor. Das liegt zum einen immer noch daran, dass der Ukraine nach wie vor wichtiges Material fehlt, etwa ausreichend westliche Kampfflugzeuge, aber auch daran, dass Russland rücksichtslos immer neue Soldaten in die Schlacht wirft, während die Ukraine kaum noch Reserven aufbieten kann. Wir wollen jetzt auf eine Kriegsfolge hinter der Front schauen. Dort blühen nämlich Prostitution und Zuhälterei, obwohl die in der Ukraine gesetzlich verboten sind. Dennoch findet Sexarbeit ganz offen statt. An Straßen, in Wohnungen oder entsprechenden Clubs, sei es in Kiew oder in Kramatorsk, wo viele Soldaten stationiert sind. Andrea Beer berichtet.
Viele verlassene, teils zerstörte oder verbarrikadierte Häuser säumen die Straßen von Kramatorsk in der Region Donetsk im Osten der Ukraine. Rund 230.000 Menschen lebten hier bis zum russischen Großangriff. Jetzt sind es laut Stadtverwaltung noch 160.000 und Soldaten bestimmen das Straßenbild. Auch Oleksi trägt die Uniform der ukrainischen Armee. Der 43-Jährige aus dem russisch besetzten Mariupol heißt anders. Seinen Namen will der zweifache Familienvater aber nicht öffentlich nennen. 2020 meldet er sich freiwillig. In Kramatorsk stationiert, wird er regelmäßig an die Front geschickt.
Gestern oder vorgestern waren die Jungs an der Front und alle sind getötet worden. In der Nacht. Alle aus der Einheit. Es waren 20 Mann und sie sind tot. In einer Nacht. Und das ist nicht das erste Mal, dass uns das passiert ist.
Der braunhaarige große Mann hat sich hinter das Steuer seines uralten, verbeulten roten Jiguli gequetscht, den er direkt vor seiner Kaserne geparkt hat. Der Krieg hat ihn verändert. Er sei nervöser und viel reizbarer als früher, erzählt Oleksi. Und sein Gewehr sei so alt wie er selbst. Nach so einem Fronteinsatz müsse man Stress abbauen. Und das ginge am besten mit Sex. Ehefrauen oder Freundinnen von Soldaten kommen zwar zu Besuch nach Kramatorsk, doch sie leben oft weit weg in der Ukraine oder sogar im Ausland. Viele Soldaten gingen deswegen zu Prostituierten, sagt Oleksi, und in der Kaserne würden sogar Kondome verteilt.
Ich kann jeden Tag sterben. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag irgendwo hingehen muss. Manche Menschen finden Trost in Wodka, andere finden Trost in Drogen. Ja, es gibt auch Drogensüchtige, aber so ist das Leben. Und wie kann man jemandem verübeln, dass er sich entspannen will, wenn er von der Front zurückkommt? Also wenn du da rauskommst, kannst du nicht mal schlafen, weil du immer auf irgendwas wartest. Du gehst zum Arzt, der verschreibt dir irgendwelche Medikamente, Antidepressiva oder diese, naja, das ist ja auch wie eine Droge.
Prostitution, Zuhälterei und Bordelle betreiben, das ist in der Ukraine verboten. Doch Oleksi grinst. Für umgerechnet knapp 70 Euro bekäme man alles. In sogenannten Saunen und Clubs, die online erreichbar sind. Oleksi zückt sein Handy und zeigt entsprechende Apps und Anzeigen.
Keine Vorauszahlung, echte Fotos, zusätzliche Dienstleistungen, alles möglich. Von einer Stunde bis die ganze Nacht. Telegram, Viber, WhatsApp, Telefonnummer.
Telegram, Viber, WhatsApp.
Über den Preis muss man verhandeln. Wenn es das Militär nicht gäbe, wäre Kramatorsk im Moment nicht am Leben. Die Geschäfte nicht und alles andere auch nicht. Die Mädchen sind jung. Man muss etwas verdienen, aber es gibt keine Arbeit. Man kann sie auch verstehen. Das ist halt so. Jetzt gibt es hier viel mehr Soldaten und praktisch keiner dient zu Hause.
Seit dem Beginn der russischen Großinvasion gäbe es mehr Mädchen und Frauen, die sich prostituieren, konstatiert die Kiewer Anthropologin Dafna Rachok, die den Einfluss des Kriegs auf Sexarbeit in der Ukraine wissenschaftlich untersucht. Aktuelle Zahlen gäbe es nicht, aber einer der Gründe sei schwache soziale staatliche Unterstützung bei Armut, ist sich Dafna Rachok sicher. Als ich mit Sexarbeiterinnen gesprochen habe, sagten sie mir, dass durch den Krieg mehr Mädchen kommerziellen Sex betreiben. Oft sind das junge Mädchen oder alleinerziehende Mütter, die gleichzeitig noch Binnenflüchtlinge sind. Wir wissen, dass es nicht einfach ist, einen Job zu finden, besonders wenn es sich um eine junge Mutter handelt. Es kann für sie viel schwieriger sein, einen Job zu finden, vor allem einen, in dem sie mehr oder weniger flexible Arbeitszeiten hat und das Kind parallel betreuen kann, vor allem wenn es ein kleines Kind ist. Eine befahrene, mehrspurige Straße in Kiew. Alle paar hundert Meter stehen Frauen und alles läuft ganz offen ab. Da hinten sind noch mehr Mädchen, sagt eine von ihnen. Es sei wenig los und sie würden hier auf eigene Faust stehen. Naja, wir zahlen Steuern, sagt sie, in Anführungszeichen. Wir haben Angst, aber was sollen wir machen? Es wurde ein Mädchen an den Haaren gezogen. Wir haben es mit Betrunkenen zu tun. Was für Männer hier anhalten, ist mir egal, sagt Alla, eine braunhaarige Frau Mitte 40. Sie zahlen und das ist gut. Ob es ein Vater ist, ein Bruder, ein Sohn, das spielt für mich keine Rolle. Hauptsache, er beleidigt mich nicht und tut mir nichts Böses an. Das ist das Wichtigste. Ansonsten ist es mir egal, wer das ist. Denn manchmal passiert etwas. Jetzt kommen zu uns viele Soldaten und viele haben eine Kontusion, also eine Gehirnprellung. Sie beleidigen uns manchmal sehr. Sie können betrunken sein und haben sich dann nicht mehr unter Kontrolle. Es kommt vor, dass du halbnackt aus einer Sauna oder einem Hotel wegläufst, mit den Schuhen in den Händen. Wir tun nichts, mischt sich Tatjana ein. Entweder gehen wir einfach oder wir machen die Arbeit zu Ende und bekommen dann nichts. Kannst du dich da beschweren? Nein. Soll ich vielleicht eine Anzeige über mich selbst schreiben, dass ich Sexdienstleistungen erbracht habe und dann dafür eine Geldstrafe zahlen? Am Ende bin ich die Schuldige und nicht er. Es ist schon dunkel und immer wieder halten Autos und Lastwagen an. Kurz darauf steigt auch Alla in einen großen weißen LKW und der Fahrer zieht die Vorhänge zu. Der russische Großangriff habe gravierende Folgen, erzählen Alla und weitere Frauen später im Büro von Legal Life Ukraine, ein Treffpunkt für Sexarbeiterinnen bzw. Frauen, die sich prostituieren. Alla stammt aus Luhansk. 2014 verlässt sie die seit mehr als 10 Jahren russisch besetzte Stadt im Osten, als Russland den Krieg gegen die Ukraine beginnt. Ich bin eine ukrainische Patriotin und möchte nirgendwo hingehen. Ich habe überall schon Geld verdient. Ich war in Polen, in Deutschland, in Russland und in Tschechien. Ich habe überall als Sexarbeiterin gearbeitet. Ich habe auch bei McDonald's den Boden gewischt. Ich habe Straßen gefegt. Ich habe gearbeitet, wo immer es möglich war. Und diesen Beruf hier habe ich nie aufgegeben. Zu Hause ist zu Hause. Wer braucht uns denn dort? Wir hätten dort kein Wahlrecht. Hier können wir zumindest etwas sagen. Zumindest jemanden anschreien. Alle haben sich verändert. Sie sind aggressiver geworden, verdienen weniger. Und die, die zurückkommen mit einer Gehirnprellung, also einer Kontusion, oder die, die trinken und dann verrückt werden, das ist alles Stress, das ist alles schwer. Entweder fangen sie dann an zu weinen oder sie reden über die Schrecken. Du weißt, dass das alles Blödsinn ist, aber du musst zuhören, denn du weißt nicht, ob er ausrastet. Er möchte trinken, weil er glaubt, dass er sich dann entspannen kann und alles vergisst. Nein, wenn er trinkt, dann wird er noch aufgeregter. Und er erinnert sich noch mehr an alles. Alles ist dann wieder da. Diejenigen, die aus dem Krieg zurückkehren, sind sehr verkrüppelt, moralisch und körperlich. Aber moralisch, das ist das Schlimmste. Wir verdienen jetzt viel weniger, auch wegen der Sperrstunde, erzählt Olga. Ihre Familie wisse nicht, womit sie ihr Geld verdiene, und die anderen nicken. Einige kombinieren Putz- oder Handwerkerjobs mit der Prostitution. Ich suche auch nach anderen Jobs und wenn es welche gibt, dann mache ich das. Manchmal kümmere ich mich um alte Frauen und manchmal mache ich Renovierungen. Wenn es so etwas nicht gibt, dann mache ich das andere. Man muss doch irgendwie leben, Miete zahlen und so weiter. Der Staat hilft nicht. Auch ein junger Mann, der Nastja genannt werden möchte, erzählt von Kunden. Diese seien wie Freunde, behauptet Nastja, die auch in Pornofilmen auftritt und mit 16 Jahren in die Prostitution ging. Sie gibt sich gelassen und abgebrüht, doch die vielen geritzten Wunden und die langen Narben an Nastjas bleichen, schmalen Armen, sie deuten auf etwas anderes hin. Während die Frauen erzählen, zieht sich Natalia Isajewa in einen Nebenraum zurück. Die schlanke, resolut wirkende Frau hat vor 13 Jahren Legal Life Ukraine gegründet. Eine regierungsunabhängige Organisation mit Anlaufstellen in 16 Städten, die sich für die Legalisierung von Sexarbeit in der Ukraine einsetzt. Bisher ohne Erfolg. Aus Sicht von Natalia Isajewa wären Frauen besser geschützt, wenn Sexarbeit in der Ukraine legal und damit entkriminalisiert würde. Kunden würden nicht belangt, doch die beteiligten Frauen bestraft. Ich kann eine Geldstrafe wegen Prostitution bekommen, wenn ich Dienste anbiete. Sie können auch meine Daten an Dritte weitergeben. Und dann heißt es, oh, sie ist eine Prostituierte. Und es gibt diese Diskriminierung. Man hat beispielsweise einen Kunden, der sich als Vergewaltiger herausstellt. Das ist dann kein Kunde, sondern jemand, der ein Verbrechen begehen will. Er will vergewaltigen, stehlen oder schlagen und so weiter. Und dann kann man nicht zur Polizei gehen, denn du bist ja in der Prostitution. Wenn eine Frau also zur Polizei geht, weil sie verprügelt wurde zum Beispiel, dann ist sie schon in der Datenbank für Prostitution eingetragen. Ob auf dem Straßenstrich oder in einer Wohnung, überall müssten Polizisten bestochen werden, so der Vorwurf von Natalia Isajewa. Alle Frauen, mit denen wir sprechen, bestätigen das mehr oder weniger offen. Deshalb ist die Polizei ja auch gegen die Entkriminalisierung. Denn wenn die Polizei einen mal am Haken hat, dann können sie weiter ihre Fälle fabrizieren und davon profitieren. Wenn man nicht ins Gefängnis will, dann muss man sie bestechen. Der größte Zuhälter sei der Staat, sagt Natalia Isajewa. Und die Wissenschaftlerin Dafna Rachok kommentiert das so. Ich weiß nicht, wem die Mädchen, mit denen Sie gesprochen haben, eine informelle Steuer bezahlt haben. Aber ich gehe davon aus, dass das die örtliche Polizei sein könnte, mit der Sie folgende Vereinbarungen machen. Wir stehen hier und arbeiten und ihr lasst uns in Ruhe. Wenn man bedenkt, dass die Polizei für den Staat arbeitet, dass die Polizei zusammen mit dem gesamten Strafvollzug ein klassisches Beispiel ist für die rechte Hand des Staats, dann ist die Aussage über die Zuhälterrolle des Staats sehr logisch.
Все, не только с военнослужащими, ну, со стороны военнослужащих, конечно. Полиция процент имеет.
Nicht nur die Polizei, auch Taxifahrer würden kräftig mitverdienen, sagt Soldat Oleksiy in Kramatorsk. Trotz mehrfacher Anfragen des ARD-Studios Kiew gab die nationale Polizei in Kiew dazu keine Stellungnahme ab. Natalia Isajewa schätzt, dass es in der Ukraine 80.000 Frauen gibt, die sich verkaufen, männliche Sexarbeiter nicht eingerechnet. Wenn die Frauen an der Umgehungsstraße dort stehen, haben sie einen bestimmten Preis für die Dienstleistung. In einer Wohnung ist der Preis anders, weil sie mehr Ausgaben haben, zum Beispiel die Miete. Die Preise sind außerdem von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Als Russland den Krieg 2014 angefangen hat, wurden im Osten, in Luhansk und Donetsk, Mädchen und Frauen gezwungen, für ein Stück Brot zu arbeiten. Sie haben Milch gebraucht für ihre Kinder. Und sogar dort sind Polizisten gekommen und die Frauen mussten für umgerechnet 50 Cent einen Blowjob machen und sollten zusätzlich noch eine Abgabe zahlen. Da greift man sich an den Kopf. Es ist mir einfach unbegreiflich, wie man Frauen gegenüber so gleichgültig sein kann. Natalia Isajewa ist Ende 40. Sie hat zwei Kinder und ihr Sohn kämpft in der Armee. Als die Sowjetunion vor mehr als 30 Jahren zerfällt, ist sie ein Teenager. Und mit 16 beginnt sie mit der Sexarbeit. Ein Begriff, den sie bevorzugt. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen dafür. Ich weiß nicht, wenn ich reiche Eltern gehabt hätte, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Jeder hat seine eigene Situation. Wir brauchten Geld. Wir mussten leben. In der Stadt Kramatorsk scheint der Luftalarm nicht abzureißen und aus der Ferne sind Explosionen zu hören. Geschäfte oder Wohnhäuser haben die Fenster meist mit hellem Sperrholz vernagelt. Soldat Oleksiy hat eine Frau, zwei Kinder und sogar schon Enkel. Und er wird weiter in Bordelle gehen. Gegenüber seiner Ehefrau habe er kein schlechtes Gewissen, sagt er, und begründet das so.
Glauben Sie, ich habe ein gutes Gewissen, wenn ich hier Menschen töte? Oder jemand anderes? Denn das mache ich, Menschen töten. Nun, mein Gewissen ist rein, ich benutze es nicht. Und so denkt hier jeder. Aber im Ernst, welcher Soldat hat denn ein Gewissen? Ich könnte ins Bett gehen und nicht mehr aufwachen. Was bringt es, an die Zukunft zu denken? An die Zukunft denken wir nach dem Krieg.
Andrea Beer hat berichtet über Prostitution und Soldaten in der Ukraine mitten im Krieg. Für Kontinent, das europäische Magazin von SR2 Kulturradio und Antenne Saar. Die Schrecken des Krieges in der Ukraine und das, was sie nach sich ziehen. Davon abzulenken und ein bisschen Mut zu geben, das ist sicherlich die wichtigste Rolle der ukrainischen Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris. 140 ukrainische Athletinnen und Athleten nehmen teil, so viele wie nie zuvor. Zu Hause in der Ukraine werden ihre Auftritte natürlich verfolgt und gefeiert. Unter widrigen Umständen. Nils Buhler war vergangene Woche beim öffentlichen Olympiaschauen auf der Fanmeile in Kiew.
Mit Spannung schauen die Fans in Kiew auf die Leinwand. Bei den Olympischen Spielen tritt ihre ukrainische Fußballmannschaft gegen Argentinien an. Zum Spielbeginn sind die Fans zuversichtlich. Unsere Chancen stehen nicht schlecht. Wenn ein Parallelspiel unentschieden gespielt wird, würde uns sogar ein Unentschieden reichen. Ich glaube, wir gewinnen. Sie werden bis zum Schluss kämpfen. Im Süden von Kiew hat das ukrainische Sportministerium eine Fanmeile für die Olympischen Spiele eröffnet. Auf dem Gelände können die Besucher selbst aktiv werden, können Hockey, Fußball und andere Sportarten ausprobieren. Und dann werden einzelne Wettkämpfe übertragen. Vor der Leinwand sind überall bunte Sitzsäcke verteilt, auf denen es sich die Zuschauer gemütlich gemacht haben. Viele kommen hierher, weil sie zu Hause die Wettkämpfe nicht schauen können, wegen der ständigen Stromausfälle, sagt Hlib Kolmohorov, der für die Fanzone verantwortlich ist. Natürlich haben wir in der Ukraine derzeit Probleme mit der Stromversorgung. Deshalb haben wir hier Generatoren bereitgestellt. Wir haben Generatoren für die Leinwand, Generatoren für die Sportplätze und es funktioniert. Russische Luftangriffe haben einen großen Teil der Energieinfrastruktur zerstört. Damit Krankenhäuser, U-Bahnen und andere lebenswichtige Bereiche durchgehend Strom haben, wurde unter anderem bei Privathaushalten in den vergangenen Wochen regelmäßig der Strom abgeschaltet. Viele der Zuschauer suchen auch ein wenig Ablenkung von der schwierigen Situation im Land. Anastasia ist mit ihrem engen Verwandten zum Fußballschauen gekommen, wie sie sagt. Der junge Mann will selbst nicht sprechen. Erst vor kurzem ist er von der Front schwer verletzt zurückgekehrt, erzählt Anastasia. Das ist sein erster Tag, an dem er wieder draußen unter Menschen ist. Er war vor dem Krieg ein professioneller Fußballspieler. Gerade hat er die letzte OP hinter sich, bei der Splitter entfernt wurden. Wir hoffen, dass er irgendwie wieder zum Sport zurückfindet und eine Zukunft für sein Leben sieht. Er hat alle seine Freunde im Krieg verloren. Es ist niemand mehr am Leben und er ist auf sich allein gestellt. So wie Anastasia hoffen viele Menschen, dass die Erfolge der ukrainischen Athleten bei Olympia ihrem Land Kraft geben. Diesmal bleibt der Erfolg aber aus. Am Abend verliert die Ukraine gegen Argentinien mit 0:2. Wie schon bei der Europameisterschaft in Deutschland scheidet die Fußballmannschaft aus dem Turnier aus.
Nils Buhler hat berichtet über die Begeisterung in der Ukraine für ihre Sportler in Paris. Und auch wenn die Fußballer nicht dazu beitragen konnten, hat die Ukraine mittlerweile doch einige Medaillen gewonnen, auch in Gold, etwa im Hochsprung der Frauen. Deutlich besser noch steht Gastgeber Frankreich da. Die Grande Nation hat sich immerhin schon rund 50 Medaillen gesichert. Zur großen Freude der Anhängerschaft, die nicht nur, aber auch in der Schwimmhalle für ordentlich Begeisterung gesorgt hat. Stefanie Markert.
Ein aus, ein aus. Wenn Frankreichs Schwimmster Léon Marchand auf der Bruststrecke tief Luft holt, tut es die ganze Arena mit ihm. Die Franzosen atmen für ihre Athleten mit, Olympia als Symbiose.
Léon Marchand, allez, allez, Léon Marchand.
Schon vor der Schwimmhalle im Wolkenkratzerviertel bei Paris hatte Léons früherer Club für Stimmung gesorgt. Wir sind die Delfine von Touek aus Toulouse. Wir kennen ihn.
Oh, c'est extraordinaire.
C'est vraiment génial. On est trop, trop, trop fiers.
Genial, wir sind so stolz. Wir unterstützen unsere Athleten und amüsieren uns.
C'est vraiment incroyable.
La fête est là, on va bien rigoler.
Mit der Metro geht es zum Louvre. Hier strömen Tausende zum Olympischen Flammenring. Der hängt an einem Riesenballon, einer Erfindung der französischen Gebrüder Montgolfier. Was wie Feuer wirkt, ist angestrahlter Wasserdampf. Für Klein Anna ist Olympia Inspiration. Sie malt den Ballon und Mutter Aurélie erklärt. Wir gehen mit unseren Kindern zu den Animationen, zeigen ihnen Sportarten wie Beachvolleyball. Wir nutzen das maximal, leben den Esprit der Spiele. Ich bin Lokalpatriotin. Olympia zwischen all unseren Denkmälern, das hat Symbolwert. Das ist schön. Der Zugang zum Olympischen Flammenballon war binnen 15 Minuten ausgebucht, sagen die Organisatoren. Den Champions Park mit Eiffelturmblick, in dem erstmals Medaillengewinner und Fans zusammenkommen, besuchten am ersten Tag 26.000 Menschen. Und die Olympia-Veranstaltungs-App ist bereits über 13 Millionen Mal heruntergeladen worden. Auf dem Concorde-Platz hat indes eine junge französische Skaterin gerade die Quali verpasst. Die Fans teilen Freud und Leid mit ihrer Equipe. Gewinnen die anderen, ist es auch gut, das Abenteuer Sport zählt. Wir freuen uns wirklich, wenn französische Sportler und Sportlerinnen dabei sind. Aber die Medaillen müssen wir teilen. Gut zu wissen, denn die Tageszeitung Le Parisien hatte 111 französische Medaillenchancen ausgemacht. Präsident Macron will mindestens Platz 5 in der Länderwertung. Nicht von ungefähr wurde die nationale Sportagentur im Olympiajahr mit einem Rekordbudget ausgestattet, mit über 460 Millionen Euro. Förderung auch für die Streetbasketballer. Hey Simon, wir googeln Ihre Namen. Wir kennen das normale Basketballteam, aber nicht die Spieler im 3x3-Wettbewerb. Wir wollen Sie unterstützen, genießen den Moment. Lauter Fans von überall her. Eine super Fete. Findet Brice, der mit seinen Söhnen im Fußballtrikot auf den Concorde-Platz gekommen ist. Olympia mit Hingabe. Was er sich anschaut? Alles. Wir gucken 24 Stunden Fernsehen. Es gibt ja noch Surfen, spätabends. Das gucken wir auch.
Bonjour à tous, bienvenue. Très très heureux de vous retrouver pour votre journal olympique du Trésor.
Willkommen zu Ihrem Olympia-Journal. Die Themen: Frankreich ein Medaillen-Champion. Unsere Bleu lassen uns träumen. Fechten, Judo, Kanu. 8 Medaillen an einem Tag. Das gab es seit 28 Jahren nicht mehr. Bei jeder Medaille vibriert ganz Frankreich.
C'est toute la France qui vibre.
Le Parisien titelt Les Bleus, die Blauen sind heiß. Oder zeigt ein Foto, auf dem ein Mann eine Sonnenbrille aus olympischen Ringen trägt. Alle sind Olympia-Fans, steht drüber. Die Einschaltquoten der öffentlich-rechtlichen Olympia-TV-Sender gehen durch die Decke. Die Eröffnungszeremonie auf der Seine haben über 23 Millionen Franzosen gesehen. Jeder dritte Einwohner. Zweitbeste Quote aller Zeiten. Nach dem in Katar verlorenen Fußball-WM-Finale.
All the Olympics.
Vor dem Louvre parliert François Englisch oder Spanisch. Er verkauft Olympiapins, Postkarten, auch der Pariser Spiele von vor 100 Jahren. Eine davon hat er vor Beginn Rugby-Kapitän Antoine Dupont geschickt.
Il a écrit avec toutes mes amitiés.
Er hat mit ganzer Freundschaft draufgeschrieben und jetzt hat das 7er Rugby-Team für Frankreich Gold geholt. Na, die ist jetzt was wert.
Elle vaut cher.
Für uns ist es außergewöhnlich, die Spiele in Paris zu haben. Es ist Party, es wird gefeiert. Wenn wir Medaillen gewinnen, schön und gut. Aber die ganze Welt zu empfangen, auf das sich alle Völker, Kulturen und Religionen mischen, das ist doch das Wichtigste.
Les Medaillen, s'il y en a, c'est bien, mais le plus important, c'est le côté de recevoir le monde.
Stefanie Markert hat über die französische Begeisterung für die Olympischen Spiele im eigenen Land berichtet, auch über das rein Sportliche hinaus. ARD-Korrespondentin in Griechenland. Nicht nur in Zeiten der Finanzkrise durchaus ein herausfordernder Job. Aber immerhin oft mit schönem Wetter, wenn man denn Zeit hat, es zu genießen oder sich die Zeit dafür nimmt. Etwa für Sport an der frischen Luft. Verena Schelter nimmt uns jetzt mit auf ihre wirklich spektakuläre Joggingstrecke. Durch die Plaka, die Athener Altstadt, geht es einmal um die Akropolis und den Philopappos-Hügel hinauf. Die Strecke ist immer wieder atemberaubend und das liegt nicht allein am tollen Panorama. Gut, dass die Kollegin Schelter das Laufen für uns erledigt.
Ich liebe es, laufen zu gehen. Für mich ist das der beste Weg, den Kopf frei zu kriegen. Aber leider bin ich kein Morgenmensch. Und Sport am Morgen, das war ein Konzept, dem ich lange eher wenig abgewinnen konnte. Doch vor allem seitdem ich in Griechenland lebe, hat sich das ein wenig geändert. Und das habe ich auch meiner Laufstrecke zu verdanken. Ich wohne im Zentrum von Athen und normalerweise ist es hier ziemlich trubelig. Viele Menschen, viel Verkehr, viele Baustellen. Doch jetzt, um kurz nach 7 Uhr morgens, sind die Straßen noch leer. Die Läden in der großen Einkaufsstraße Ermu, die am Syntagma-Platz beginnt, das ist da, wo auch das griechische Parlament ist, sind noch geschlossen. Es sind nur wenige hundert Meter bis zur Plaka, der Altstadt. Hier tummeln sich normalerweise die Touristen und stöbern in den kleinen Geschäften und Boutiquen oder trinken Ouzo in einer der vielen Bars. Doch die haben jetzt noch geschlossen, genauso wie die Souvenirläden, Tavernen und die Cafés. Weil die Straßen frei sind, lasse ich die kleinen Gässchen der Plaka schnell hinter mir.
So, jetzt bergauf. Ich bin jetzt am Fuße der Akropolis und biege jetzt ein auf den schönen breiten Fußweg, der angelegt wurde.
Der Weg führt in eine Art Halbrund um die Akropolis, die sich jetzt zu meiner Linken befindet. Und nun begegnen mir auch vereinzelt die ersten Touristen. Denn hier befindet sich der Areopagus-Felsen, ein beliebter Aussichtspunkt. Über eine kleine Metallleiter steigt man den Felsen hinauf. Von dort aus hat man in die eine Richtung einen tollen Blick über die Stadt. In der anderen Richtung erhebt sich die Akropolis.
Als ich angekommen bin, habe ich hier fast jedes Mal kurz Halt gemacht, um die Aussicht zu genießen. Das ist ja eigentlich auch relativ angenehm, weil auf der Strecke kommt man immer wieder an Aussichtspunkten vorbei und hatte mal eine schöne Ausrede, um mal kurz zu stoppen.
Direkt unter mir liegt die Agora. Sie war das Zentrum des öffentlichen Lebens in der Antike. Hier wurde Handel getrieben, es wurden Wahlen abgehalten, aber auch Prozesse und Theatervorstellungen. Sokrates soll sich dort mit seinen Freunden und Schülern getroffen haben. Viele Gebäude der Agora sind über die Jahrhunderte zerstört worden. Wie prächtig dieser Platz einmal ausgesehen haben muss, lässt der marmorne Tempel des Hephaistos erahnen, einer der besterhaltenen Tempel der griechischen Antike. Er liegt direkt unterhalb des Areopagus-Felsens, quasi zu meinen Füßen.
Jetzt hier sind da noch kaum Touristen zu sehen. Die, die da sind, haben meistens recht professionelle Fotoausrüstung dabei. Große Kameras, große Objektive, manche sogar ein Stativ.
Die meisten von ihnen wollen vor allem eines: das perfekte Foto von der Akropolis in der Morgenstimmung. Das Wahrzeichen von Athen thront auf einem riesigen Felsen, etwa 60 Meter oberhalb der Stadt. Von da, wo ich jetzt stehe, bekommt man erstmals so richtig einen Eindruck, wie gewaltig der Athener Burgberg ist. Ich steige die Metallleiter wieder hinunter und setze meine Runde fort. Der Weg gabelt sich nun, ich halte mich links.
Ich bin jetzt am Haupteingang der Akropolis. Da stehen die ersten schon Schlange und warten auf Einlass.
Etwa 20 Minuten werden sie noch warten müssen, denn dann ist es 8 und die Akropolis öffnet. Im Sommer ist um diese Zeit bereits die Hölle los, da die Touristen die kühleren Morgentemperaturen nutzen wollen, um auf die Akropolis zu steigen. Am Haupteingang vorbei geht es über marmorne Stufen den Hügel wieder ein Stück hinunter. Weiter unten hat der erste Straßenmusiker zu spielen begonnen. Musik ist allgegenwärtig in Griechenland und für viele Menschen ein wirklich wichtiger Bestandteil des Lebens. In Athen lässt sich das auch anhand der Dichte der Straßenmusiker ablesen. In den Fußgängerzonen stehen sie teilweise so nah beieinander, dass es kaum musikfreie Lücken gibt. Man bewegt sich buchstäblich durch die verschiedenen Genres. Pop, Rock, Soul, vor allem aber sehr viel griechische Musik. Wo griechische Musik gespielt wird, bilden sich meist die größten Menschentrauben. Und nicht selten singen die Zuhörenden mit. egal ob alt oder jung. Der ein oder andere griechische Song hat es mittlerweile auch in meine Jogging-Playlist geschafft. Darunter Lieder von Manos Hatzidakis. Eine griechische Kollegin hat mir Hatzidakis empfohlen. An ihm lässt sich gut erklären, dass sich in Griechenland volkstümliche Musik, Schlager und Pop nicht unbedingt ausschließen müssen. Im Gegenteil. Hatzidakis hat zum Beispiel die griechische Originalversion von Nana Mouskouris Mega-Hit Weiße Rosen in Athen geschrieben. Er hat aber auch Broadway-Musicals produziert und die Soundtracks für mehr als 70 nationale und internationale Filme geschrieben. Und irgendwie passt seine Musik ganz gut, um in den Morgenstunden um die Akropolis herumzulaufen. Und ja, das ist total kitschig, aber auch wahnsinnig schön. Mittlerweile habe ich den Akropolis-Hügel verlassen und bin an einer Straße mit mehreren Busparkplätzen angelangt.
Hier kommt man zum Dionysos-Restaurant. Das ist ein sehr berühmtes Restaurant in Athen, direkt an der Akropolis. Und jetzt hört man vielleicht schon, langsam beginnt das Leben hier. Ein paar Spaziergänger sind schon unterwegs. Hier kommt eine Schülergruppe vorbei. Und ich werde jetzt diesen Trubel verlassen und die Straße überqueren. Und es geht wieder den Berg hinauf. Ich laufe nämlich jetzt den Philopappus-Hügel hinauf.
Der Philopappus-Hügel befindet sich hinter der Akropolis. Hier vergisst man für einen kurzen Augenblick, dass man sich mitten in der griechischen Hauptstadt befindet. Denn der Hügel ist bewaldet. Kieswege führen den Hang hinauf.
Puh. Das war nochmal ein kleiner Anstieg. Ich mag's ja, wenn's bergauf geht. Nur mit Radio lässt sich das nicht ganz so gut vereinbaren. So, jetzt stehe ich auf so einem kleinen Vorsprung des Philopappus-Hügels. Und hier halte ich wirklich immer. Und ich weiß nicht, wie viele Fotos ich schon geschossen habe von, ja, was wohl, der Akropolis. Ist ein bisschen abgedroschen, dachte ich zuerst. Wenn man gefragt hat, beschreib doch mal einen deiner Lieblingsorte in deinem Berichtsgebiet, dann zu sagen als Griechenland-Korrespondent, ja, das ist die Akropolis, aber sie ist einfach wunderschön. Und ich habe hier von dieser Position aus Fotos bei jeder Witterung. Gut, meistens scheint die Sonne, aber es sieht auch wahnsinnig toll aus, wenn das Wetter umschlägt und sich dann die dunklen Wolken über der Akropolis zusammenbrauen. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, vielleicht die Hälfte meiner Fotos, die hier entstanden sind in meiner Zeit, haben irgendwas mit der Akropolis zu tun. Auch wenn es abgedroschen ist. Es ist einfach schön.
Und wenn man sich überlegt, wie lange sie schon da oben steht, ist es noch beeindruckender. Selbst wenn man sich nicht sonderlich für Geschichte interessiert. Die ältesten Artefakte führen sogar bis in die mittlere Jungsteinzeit zurück. Doch die antike Stätte, wie wir sie heute kennen, wurde 500 vor Christus errichtet und besteht aus mehreren wichtigen Gebäuden, wie dem Parthenon und dem Nike-Tempel. Allerdings ist vieles im Laufe der Jahrhunderte zerstört oder beschädigt worden. Daher ist die Akropolis eigentlich seit 1900 eine ewige Baustelle und das hat sich bis heute nicht wirklich geändert. Den Besuchern aber scheint das egal zu sein. Sie kommen trotzdem. Mehr als 3 Millionen pro Jahr. Und auch an diesem Tag strömen die Touristen auf den Athener Burgberg. Auf dem anderen Hügel hingegen ist es noch ziemlich ruhig.
So, und nur wenige Meter weiter kann ich schon wieder ein Päuschen einlegen. Ich bin nämlich jetzt oben auf dem Philopappus-Hügel angekommen. Und den habe ich jetzt hier fast für mich alleine. Am Abend ist es hier richtig, richtig voll. Da kommen die Leute hoch, um den Sonnenuntergang anzuschauen. Denn von hier aus sieht man nämlich in die eine Richtung das Meer, die nahegelegenen Inseln, Salamina, Ägina kann man erkennen. Man sieht den Hafen von Piräus, einen Teil davon zumindest. Und man hat einen herrlichen Rundumblick über die Stadt und man sieht auch mal, wie groß Athen ist.
Griechenland hat etwa 10,5 Millionen Einwohner, doch allein im Großraum Athen leben etwa 4 Millionen Menschen, also fast die Hälfte. Die Stadt liegt in einer Ebene, umgeben von 3 Gebirgszügen. Und von hier oben kann man erkennen, wie die Häuser immer weiter die Berge hinaufgebaut werden und dass Athen und Piräus, eine eigenständige Gemeinde, nahtlos ineinander übergehen.
Von hier oben sieht das aus, als wäre das eins. Es ist wirklich schön. Die Sonne scheint, Man möchte am liebsten sofort weiter nach Piräus laufen, da auf die nächste Fähre steigen und auf irgendeine Insel fahren. Aber nein, das geht heute nicht, denn jetzt muss ich wieder zurück, weil ich ja nachher ins Büro muss.
Verschlungene Wege führen den Hügel wieder hinab. Über den autofreien Rundweg geht es am Akropolis-Museum vorbei, zurück in Richtung Plaka. Schon säumen mehrere Straßenmusiker den Weg. Genussverkäufer bereiten ihre Verkaufsstände vor und die Cafés nehmen langsam den Betrieb auf. Athen ist erwacht.
ARD-Griechenland-Korrespondentin Verena Schelter hat uns mitgenommen auf ihre spektakuläre Joggingrunde durch Athen. Und weil das dann ja doch anstrengend war, machen wir Schluss für heute. Mein Name ist Peter Weizmann. Kontinent, das europäische Magazin, gibt es auch als Podcast. Zu finden unter anderem in der ARD-Audiothek. Bis bald. Tschüss.